Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt mal so ganz offiziell. Schön, dass ihr alle da seid. Alle, deren Gesichter ich schon öfters gesehen habe und alle, die ich vielleicht zum ersten Mal sehe. Genau, mein Name ist Egbert. Er hat mich ja schon vorgestellt, für die, die mich nicht kennen. Bei so einer Anleitung muss ich immer an Loriot denken, der ins Geschäft reingeht und sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Mein Name ist Egbert, ich werde hier heute Abend sprechen. Mein Thema ist, Gott ist zu allem fähig. Wäre das was, worüber man sich unterhalten könnte? Es gibt einen Bibelvers, den ich gleich vorlesen möchte, den wir des Öfteren in unterschiedlicher Form in der Bibel lesen. Und der ist so kurz, der lässt sich so schnell weglesen. Und irgendwie bin ich bei dem in den letzten Wochen mal hängen geblieben und habe mir da so ein paar Gedanken zugemacht, was auch mit mir selber zu tun hat. Weil ich merke, dass ich mit dieser Aussage, die ich dann gleich vorlese, durchaus gelegentlich meine Spannung habe und nicht, weil ich sie grundsätzlich anzweifle. Ich halte sie grundsätzlich für richtig und ich würde sie immer unterschreiben. Aber in der praktischen Umsetzung erlebe ich manchmal, dass ich da meine Spannung habe. Und deswegen bin ich da so drauf gekommen und am Ende ist dann ein Predigtthema raus erwachsen. Es gibt einen ähnlichen Spruch wie den, den wir gleich lesen werden, von einer Frau, genannt Angela Merkel, die hat vor über einem Jahr gesagt, wir schaffen das angesichts der Flüchtlingskrise. Dieser Satz hat bei vielen gewisse Irritationen ausgedrückt, weil sie nicht wussten, was das jetzt bedeutet. Ich persönlich fand den Satz klasse, obwohl dieser Satz auch immer noch umstritten ist und durchaus nicht durchdefiniert ist. Und wir haben uns über die Situation, über die politische Situation in unserem Land vor ein paar Wochen unterhalten, meine Tochter und ihr Freund. Und wir waren gerade mit dem Auto unterwegs und so ein bisschen politische Analyse betrieben, so den kleinen Rechtsruck, den man so bemerken kann in manchen Bundesländern. Ich will mir noch nicht ausmalen, wie die Landtagswahl im nächsten Jahr bei uns ausgeht. Das ist ein echtes Gebetsanliegen, würde ich sagen. Und während wir so kurz darüber redeten, fiel dann halt auch der Satz, ne, ja, wir schaffen das. Und dann der Freund von meiner Tochter, studierter Germanist, meinte dann, wer ist überhaupt wir? Was bedeutet schaffen und was ist das? Ich habe gedacht, ja, Punkt. Da kann man dann jetzt mal ein Konzept drüber schreiben. Fand ich richtig gut. So ungefähr in dieser Weise würde ich gerne diese Aussage gleich mal betrachten, die ich gleich vorlesen werde. Und das will ich dann jetzt auch tun. Diese Aussage steht am Ende einer kleinen Geschichte, wo es um den reichen Jüngling geht. Vielen bekannt. Falls nicht, ganz kurz mal erklärt, da kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus hin und fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Steht in Markus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 17 und der entscheidende Satz in Vers 27. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und dann sagt er auch, ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe alle Gebote gehalten, und fängt dann auf, einige der 10 Gebote aufzuzählen und sagt, das alles habe ich gehalten in meinem Leben. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre jetzt einer der Jünger gewesen und hätte diese Konversation mitbekommen. Ich hätte mich wahrscheinlich in die zweite Reihe gestellt und innerlich gedacht, was ist denn das für ein aufgeblasener Heini? Ja, jemand, der behauptet, alle Gebote immer gehalten zu haben. Das gehört jetzt nicht unbedingt zum Thema dazu, aber einfach mal nur so ein kleiner Perspektivwechsel. Finde ich doch sehr interessant, so eine Aussage. Ja, aber der war davon überzeugt und mag sein, dass das auch echt ein ganz toller Mensch war. Ja, also das lasse ich mal einfach so stehen. Das wäre allerdings heutzutage meine Reaktion gewesen, wenn ich so eine Geschichte in unserer Gemeinde hier mitbekommen hätte und jemand hätte so geantwortet. So, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, so, was fehlt jetzt noch? Jesus lässt sich davon nicht irritieren und sagt ihm nicht, dass er irgendwie sich da eine Menge einbildet, das hat ja noch keiner geschafft, außer Jesus selber, sondern Jesus, hier steht über Jesus, er gewann ihn lieb, ja, Vers 21, ohne Lesebrille schwer zu lesen. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das finde ich an Jesus immer wieder faszinierend. Wir können wenn ihr jetzt nicht da wärt, würde ich sagen, wir können den größten Stuss erzählen. Aber Jesus schafft es, uns lieb zu haben. Er blickte ihn an, nahm den total ernst und sah aber auch noch etwas, was dieser junge Mann nicht sah. Und was wahrscheinlich letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ihn diese Frage umgetrieben hat. Denn er hat etwas in seinem Herzen gesehen, was dazu führte, dass er abhängig war und letzten Endes nicht Gott an die erste Stelle gesetzt hat. Zumindest nicht komplett. Und wenn man es schon vom Gesetz her anpackt, so dann bitte komplett. Und dann sagt er ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und an der Stelle wurde dieser junge Mann traurig und ging weg. Wir wissen nicht, wie die Geschichte dieses jungen Mannes weiterging. Aber der entscheidende Punkt für uns heute kommt dann danach. Ja? Wichtig an der Stelle ist, dass das keine dogmatische Aussage war, die Jesus da getroffen hat. So nach dem Motto, jeder muss alles verkaufen, der Jesus nachfolgen will und Mitglied der Gemeinde werden will. Sondern Jesus hat in sein Herz hineingesehen und etwas entdeckt, was diesen jungen Mann unfrei gemacht hat. In charismatischem Fachchinesisch würde man sagen, das war ein Wort der Erkenntnis. Da hat er was gesehen, was in seinem Herzen in eine falsche Richtung lief und sagt ihm das. In Verbindung damit, dass er diesen jungen Mann lieb gewann. Finde ich klasse. Ja, da ist viel Respekt drin in dieser Geschichte. Aber der junge Mann geht weg und Jesus sagt dann, ja, das ist nicht so ganz einfach, wenn man viel Geld hat, sich dann wirklich auf Gott einzulassen und Gott zu vertrauen. Und die Jünger fragen dann, ja, aber wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? So ist es überhaupt möglich, ja? Denen schwimmen die Fälle weg. Die haben Angst, dass das eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Dass, ja, irgendwie, wir versuchen alles richtig zu machen, wir strengen uns an, aber irgendwie passt es am Ende doch nicht, es reicht nicht aus, ja? Wer kann dann errettet werden? Und dann sagt Jesus in Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und in diesem Satz, in diesen zwei Sätzen, muss man sagen, steckt eine spezielle Aussage und eine allgemeine Aussage. Die spezielle ist, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Nämlich, an der Stelle geht es darum, es ist unmöglich für Menschen, sich selbst zu erlösen. Es ist unmöglich, so gut zu sein, dass du damit dir das ewige Leben verdienen kannst. Das geht nicht. Das ist das, was Jesus an der Stelle sagt. Aber es ist bei Gott möglich. Denn, und jetzt kommt die allgemeine Aussage, die sich nicht nur auf diese Geschichte bezieht, sondern überhaupt, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und diese Aussage finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel, im Alten Testament schon, dann im Zusammenhang mit der Schwangerschaft von Maria, wo ihr das auch zugesagt wird, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. So, und jetzt haben wir diesen Satz, der steht im Raum. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da ist der kleine Eckbert, 9 Jahre alt, möchte unbedingt die Sendung um 9 Uhr gucken, die sein Papa auch guckt. Vielleicht war er auch schon 11, keine Ahnung. Und denkt sich, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein, dass mein Vater seine Meinung ändert und ich diese Sendung gucken darf. Irgendein Krimi oder ich weiß nicht was. Ja. Was habe ich gemacht? Gut katholisch, wie ich war. Ich habe mir meinen Rosenkranz genommen und habe angefangen, Rosenkranz zu beten im Bett. Tatsächlich passiert, ne? Würdet ihr mir nicht zutrauen, ne? Aber es ist wirklich geschehen. Und dann habe ich Rosenkranz gebetet, einmal ganz durch. Das dauert. Die Sendung war fast vorbei. Und dann bin ich nochmal rausgegangen und habe meinen Vater gefragt, darf ich nicht doch gucken? Nee, war nix. So. Und da stehst du jetzt mit diesem Satz, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das war jetzt mal nur ein bisschen albernes Beispiel, das gebe ich zu. Ja. Aber wir kennen viele von solchen Beispielen in unserem Leben, wo wir versuchen, es richtig zu machen, ja, es gut zu machen. Und wo am Ende manchmal so dieser Gedanke stehen bleibt, wie funktioniert das jetzt, ne? Wie ist das möglich? Und da möchte ich einfach nochmal reinsprechen und uns Mut machen, wirklich Gott zu vertrauen, dass bei ihm wirklich alle Dinge möglich sind. Aber ich glaube, es könnte uns helfen, das ein bisschen mehr zu verstehen. Was heißt das, dass er zu allem fähig ist und dass ihm alle Dinge möglich ist? Und ich fange bei Gott an, gehe dann zu dem Wort alles und frage uns dann, was es denn heißt, dass ihm alles möglich ist. Ja, so ein paar kleine Gedanken dazu. So, denn wir fangen mal bei Gott an. Also wenn wir groß werden, ja, so als Kinder, wir kommen als Babys auf die Welt, ihr kennt das, ne? Habt das selbst erlebt, die meisten von euch, vielleicht hat irgendjemand eine Phase übersprungen, aber ansonsten, wir kommen als Babys auf die Welt und wachsen im besten Falle in einer Familie auf, ansonsten auch in anderen Zusammenhängen. Mein Vater zum Beispiel ist in einem Kinderheim aufgewachsen und hat auch das als seine Familie erlebt, Gott sei Dank. So, aber wir wachsen in einer Familie auf und wir lernen einfach automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken. Wir lernen, wie man geht, wie man spricht, wie man Sachen ausdrückt, wie man Sachen macht. Wir erben auch, oder ja manchmal genetisch, aber auch einfach durch Abgucken, lernen wir bestimmte Fähigkeiten und Talente, ja, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Ganz interessantes Thema, sich mal darüber Gedanken zu machen, was wir alles von unseren Eltern mitbekommen haben. Ich habe vor Jahren mal für mich die Erfahrung gemacht, dass ich die Treppe hochgegangen bin, da haben wir noch in einem anderen Haus in Bottrop gewohnt, und am Ende der Treppe oben war ein Spiegel. Und ich ging die Treppe so hoch und dachte, au, Backe, du läufst wie dein Vater. Solche Kleinigkeiten, ja. Und dann gibt es auch wichtigere Sachen als die Art und Weise, wie man so läuft. Aber das war so eine interessante Erfahrung für mich, ja. Man denkt ja immer, man wäre so selbstständig, so unabhängig und was weiß ich, so unbeeinflusst. Ja, Flöte piepen, ne? Und es war mal ganz interessant. Was ich sagen will ist, wir lernen, weil wir uns in der Umgebung bestimmter Menschen befinden. Und da gehören die Eltern als erstes zu, aber da können auch ganz andere Menschen zugehören. Wohl denen, die gute Menschen in ihrer Umgebung haben, von denen sie lernen können. Ja. So, und genauso ist es bei Gott. Und das ist so ein Punkt, der mich bei dieser Bibelstelle angesprochen hat. Denn ich habe mich gefragt, was heißt das denn? Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Andere Bibelstellen übersetzen, mit Gott sind alle Dinge möglich. Und dann habe ich im Griechischen nachgeguckt und da gibt es dann unterschiedliche Varianten. Und eine Sache stand dort, die dann in diesen Kontext und grammatikalisch gut reinpassen würde. Man könnte auch sagen, in der Umgebung oder in der Nähe von jemand. Ja, also in der Nähe von Gott sind alle Dinge möglich. Hat mich total angesprochen. Der Punkt ist der, wenn es darum geht, dass Gott alle Dinge möglich sind und wir das mehr verstehen wollen und auch in unserem Leben erleben wollen, dann fängt es in der Nähe Gottes an. Es fängt nicht bei uns an. Es fängt in der Umgebung von Gott an. Es fängt bei Gott selbst an, weil ihm alle Dinge möglich sind. Es fängt mit seinem Wesen an. Johannes 17, Vers 6, da lesen wir, wie Jesus mit seinem Vater spricht und zu ihm sagt, im Gebet ist auch so formuliert, ich habe den Auftrag erfüllt, und zwei Verse später dann, also Vers 6 dann, ich habe den Menschen deinen Namen offenbar gemacht. Und an der Stelle geht es ja jetzt nicht um den Namen, Fritz, Heinrich oder sonst irgendwas. Die Juden kannten die Namen Gottes sehr gut aus den alten Schriften, aus dem Alten Testament. Es ging darum, das Wesen Gottes, das in diesen Namen drinsteckt, den Menschen offenbar zu machen, darzustellen, zu leben, auszudrücken durch Taten, Handlungen und Worte, wie Gott ist. Das war der Auftrag Jesu, sein Wesen rüberzubringen. Und was hat er gemacht? Er hat Unmögliches gemacht. Und weil er Unmögliches gemacht hat, hat er damit ausgedrückt, diesem Gott ist nichts unmöglich. Alles, was dazu dient, dass er verherrlicht wird, dass seine Liebe deutlich wird und dass Menschen erlöst werden, das hat Gott drauf. An der Stelle ist ihm alles zuzutrauen. Und bei Jesus selbst sehen wir, dass er sich in der Umgebung von Gott aufgehalten hat. Also wir können jetzt nicht mit dem Argument kommen, ja, Jesus war ja auch Gottes Sohn, das ist ja was ganz anderes. Ja? Jesus war Mensch wie wir. Ja, er hatte diese göttlichen Gene, aber er war Mensch wie wir. Und an der Stelle war er genauso wie wir darauf angewiesen, von Gott abhängig zu sein. Und er war es 100%. Ja, das ist das, was die Bibel berichtet. Paulus nimmt diesen Gedanken auf und formuliert dann ein Gebet, habt ihr jetzt schon öfters auch von mir gehört, diese Bibelstelle, formuliert ein Gebet im Epheserbrief Kapitel 1, wo er sagt, Vers 15 fängt es an, wo er sagt, ich bete, dass Gott euch den Geist der Weisheit Offenbarung gibt, Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet dafür, dass die Christen, die Gott schon kennen, Gott noch mehr erkennen, Gott noch mehr verstehen, ohne auf den Gedanken zu kommen, dass wir Gott abschließend in unsere Schubladen reinpacken können und jetzt alles unter Kontrolle haben. Aber mehr von seinem Wesen, von seinem unendlichen Wesen, von seiner Gnade, Güte, von seiner Allmacht auch zu verstehen. Ja, das ist das, wofür Paulus hier betet. Und ich glaube, dass das für uns wichtig ist. Ich glaube, dass es für uns als Menschen, die so einen kulturellen Hintergrund haben wie wir, auch von einem Zeitgeist geprägt ist, der eher materialistisch ist und sehr ja auch auf Wissenschaft angelegt ist, was nicht beweisbar ist, gibt es nicht. Als solche Menschen sind wir darauf angewiesen, mehr und mehr Begegnung mit einem Gott zu haben, der über diesen Verstand hinausgeht. Weil seine Allmacht sprengt nun mal alle Grenzen. Er ist grenzenlos, unendlich stark und er ist der Gott, dem letzten Endes alle Dinge möglich sind, der die Erde erschaffen hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das hast du nicht hingekriegt. Ich auch nicht. Das werden wir auch nicht hinkriegen. Aber Gott kriegt es hin. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, in diese Wirklichkeit von Gott einzutauchen. Wir sehen immer das, wie die Bibel so schön formuliert, was vor Augen ist. Aber Gott sieht viel mehr, weil er über allen Dingen steht. Und Gott kann auch viel mehr. Und deswegen ist es für uns notwendig, dass wir in seine Wirklichkeit eintauchen. Indem wir uns auf ihn konzentrieren, im Gebet Zeit mit ihm verbringen, Zeit mit seinem Wort verbringen und so weiter. Uns einfach von seiner Gegenwart, von seinem Geist auch füllen lassen. Wobei dieses Wort nicht das Ganze ausdrückt, was ich meine. Ich glaube, es trifft es am meisten, dass wir in seine Wirklichkeit eintauchen. Ja? Wir beten, dein Reich komme. Und sein Reich enthält eine andere Wirklichkeit als unsere. Das sehen wir in der Bibel dann, wenn sein Reich wirklich aktiv wird und auf einmal Menschen geheilt werden, Dämonen ausfahren und so weiter. Das ist Gottes Wirklichkeit. Ja? Und das geht über unser Verstehen weit hinaus. Deswegen an der Stelle meine erste Einladung, dass wir uns in der Nähe Gottes aufhalten. Und um uns in der Nähe Gottes aufzuhalten, müssen wir, oder ist es nicht notwendig, nur den Gottesdienst zu besuchen oder muss man auch nicht immer irgendwie an frommen Stätten sein, sondern das kann man überall machen. Im Bus, in der U-Bahn, im Badezimmer, wenn man abends im Bett liegt, egal wo, auf der Arbeitsstelle. Ich kann mich immer wieder Gottes Nähe aussetzen, ganz bewusst. Gott ist immer da, ja, aber ich nehme das nicht immer wahr. Und ich kann mich in jeder Situation dem aussetzen, um einfach mehr zu verstehen, was heißt das, dass er allmächtig ist. Und dafür können wir beten, dass wir ihn mehr und mehr und mehr entdecken. Das ist der erste Punkt. Bei Gott sind alle Dinge möglich und bei Gott fängt alles an, wenn es um dieses Thema geht. Was heißt dann aber, dass ihm alles möglich ist? Irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr diesen Reflex kennt, so automatisch kommt da dieser Reflexgedanke um die Ecke. Wirklich? Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Ich kenne das durchaus. Und deswegen will ich das mal so ein bisschen gleich definieren, was alles bedeuten könnte und was ich da für mich entdeckt habe, was alles heißt. Das macht es ein bisschen überschaubarer. Aber mal zunächst ein kleiner Artikel aus Spiegel Online vom 23.11.2015. Da steht, jeder kann alles erreichen, wenn er nur wirklich will. Dieser Glaube führt dazu, dass sich Menschen selbst im Erfolg als Versager fühlen. Die Welt, in der wir leben, wird uns als Welt der unbegrenzten Möglichkeiten verkauft. Jeder BAföG-Empfänger kann hier zum Topmanager aufsteigen, jedes Mauerblümchen zum Supermodel, jeder Straßenjunge zum Fußballstar. Diesen Eindruck vermitteln die Medien, die Politiker, die Erzieher der Nation. Aber wenn es stimmt, dass jeder alles erreichen kann, lautet der Umkehrschluss: Wer den großen Durchbruch nicht schafft, muss ein großer Versager sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken nachvollziehen könnt. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, und als Christen leben wir, soweit ich weiß, auch in dieser Gesellschaft, dass wir einem enormen Druck ausgesetzt sind, wo es um vielfältige Erfolgsmöglichkeiten und Erfolgsdruck geht. Ich muss gerade an chemische Werke, heißen ja heute alle anders einmal, ja. Ich muss heute an Betriebe denken, ne, wie chemische Werke Hüls, wo die Erfolgszahlen immer wieder so hochgeschraubt werden und die Mitarbeiterschaft kaum hinterherkommt, ja, wo Menschen richtig unter die Räder kommen. Das ist nur ein Beispiel, ja. Gibt mit Sicherheit viele andere Beispiele, wo 0,1% Wachstum schon als große Niederlage wahrgenommen wird. Wer sagt denn, dass wir immer wachsen müssen wirtschaftlich? So, wo steht es geschrieben? Wer gibt das vor? Aber auch im kulturellen Bereich, Musik und so weiter. Wenn du da nicht den großen Durchbruch schaffst, dann bist du schnell der große Versager. Und ich glaube, dass wir als Christen aufpassen müssen, nicht in dieselbe Falle reinzukommen. Weil auch gerade da, wo es um Glauben geht und um den Glauben an einen allmächtigen Gott, können wir in genau diese Falle tappen. Denn wenn du dann das nicht schaffst, was Gott in der Bibel verheißt, dann bist du letzten Endes ein christlicher Loser. Was heißt jetzt alles? In der Geschichte haben wir gelesen, dass diese Aussage geäußert wird im Zusammenhang von Erlösung. Und ganz ehrlich, wenn Gott irgendetwas auf dem Herzen liegt, dann ist es Erlösung. Er hat dafür alles gegeben. Er hat dafür seinen Sohn gegeben. Er hat seinen Sohn durch den Tod gehen lassen. Er hat seinen Sohn von den Toten auferweckt, um einfach deutlich zu machen, es gibt Erlösung. Erlösung ist notwendig und es ist möglich. Ja? Gott ist es möglich, Menschen aus ihrer Misere herauszuholen. Die Misere, die sich in ihrer Beziehung zu Gott abspielt. Die Misere, die sich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen abspielt. Die Misere, die wir manchmal in unserem eigenen Leben wahrnehmen, wo wir mit uns selbst nicht klarkommen. Gott kann uns erlösen. Und er hat es gezeigt in Jesus Christus. Allein da sehen wir schon, es ist möglich. Also Erlösung ist eine wichtige Leitplanke für diese Aussage, Gott ist alles möglich. Wir sehen dann bei Jesus selber, dass er sich sehr klar an diese Leitplanke hält. Die Versuchung Jesu, sind mir da letztens auch eingefallen, sind ein Beispiel dafür. Denn der Teufel versucht letzten Endes, Jesus dazu zu bringen, seine von Gott geschenkte Vollmacht zu missbrauchen, also Gottes Allmacht zu missbrauchen für nichts. Letzten Endes, um dann dem Teufel Ehre zu geben. Ja? Wenn du mich anbetest, dann wirst du das und das alles machen können und so weiter. Oder spring doch vom Tempel, du bist doch der Sohn Gottes. So wird schon gehen. Ne? Einfach mal so ein bisschen rumspielen. Und Jesus sagt, nee, nie. Das ist nicht der Wille Gottes. Dafür ist die Allmacht Gottes nicht da, für dieses Spielchen. Finde ich faszinierend. Wofür ist Gottes Allmacht dann genau da? Die eine Leitplanke ist, Gottes Allmacht ist dazu da, um seine Liebe zu offenbaren, um wirklich in unserer Welt deutlich zu machen, Gott ist Liebe und Gott liebt Menschen. Gottes Allmacht ist dazu da, um sich gegen Lieblosigkeit durchzusetzen. Und das war ja auch ein Grund, warum Jesus die Menschen geheilt hat, weil er sie lieb gehabt hat. Ja, weil er dadurch Gottes Liebe zeigen wollte. Und weil er die Ehebrecherin in Johannes 8 geliebt hat, mit einer jetzt nicht erotischen Liebe an der Stelle, sondern ja, mit Gottes Liebe geliebt hat. Deswegen hat er ihr geholfen, aus ihrer Misere rauszukommen, damit sie nicht gesteinigt wird. Und ihr dann aber auch gesagt, hey, es gibt einen besseren Weg, geh den. Also in dem, was er getan hat, in dem, was er gesagt hat, war Jesus alles möglich. Ja, er hat es gezeigt, was Gott kann. Dann gibt es eine weitere Leitplanke und das ist der Wille Gottes. Das, was Gott will, das kann er auch. Geht mir zum Beispiel ganz anders. Also ich will eine Menge und merke sehr schnell, dass ich an meine Grenzen komme. Allein schon von der Möglichkeit der Dinge, die ich auf einmal erledigen kann oder hintereinander an einem Tag. Ich muss zugeben, dass ich also auf der Zielgeraden auf die 50 hin mich mit diesem Gedanken angefreundet habe. Ich habe festgestellt, dass ich durchaus dazu geneigt habe, lieber mehr zu wollen, als ich wirklich kann. So eine Art jugendlicher Leichtsinn, den man dann, wenn man so langsam 50 wird, vielleicht ablegen sollte. Was nicht heißt, dass man dann zum langweiligen Verwalter wird, sondern dass man gut mit seinen Ressourcen umgeht. Ja. Das kann man aber auch schon mit 40 machen, so ganz nebenbei. Ja, man muss nicht bis 50 warten. Aber alles, was Gott will, das kann er auch. Gott wollte Menschen haben, er hat sie erschaffen. Gott wollte, dass Jesus von den Toten aufersteht. Das wollte der schon immer, auch als er beschlossen hat, okay, er muss durch den Tod gehen, was wir grausam finden. Aber Gott wollte, dass der wieder aufersteht und das hat er auch hingekriegt. Und Gott will eine Menge Dinge mehr in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in deinem Leben. Und das, was Gott will, das kann er auch. Ist, wie gesagt, eine zweite Leitplanke für diese Aussage, dass er alles kann. Dann gibt es auch noch die Tatsache, dass Gott manchmal souverän handelt, ohne mit uns irgendwas abzusprechen und uns da irgendwie dran zu beteiligen. Ja, und wir haben manchmal Fragezeichen und wissen nicht, warum passieren die Sachen so, wie sie passieren. Manchmal gibt es dafür eine Erklärung, manchmal nicht, aber letzten Endes ist Gott souverän und ist nicht nur jemand, der alles kann, sondern der auch die Dinge auf die Länge sieht, ja, wie sie am Ende rauskommen. Ein weiterer Gedanke und eine weitere Leitplanke, die zu diesem Gedanken gehört, ist, dass Gott sich auch an unser Gebet bindet. Er handelt durch Gebet. Gott ist nicht jemand, der so freischaffend im Kosmos einfach handelt, sondern der entschlossen hat, mit uns zusammenzuarbeiten und uns als seine Agenten hier auf der Erde zu gebrauchen, uns als seine Partner zu gebrauchen. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Und Jesus spricht so oft über Gebet in den Evangelien. Und hier wird Gebet zum Kanal sozusagen, zum Schlüssel, gefährliches Wort in dem Zusammenhang, zum Schlüssel für seine Allmacht, für seine Kraft. Ja. Und an der Stelle wird deutlich, dass Gott sich letzten Endes mit seiner Allmacht auch an uns bindet, mit uns zusammenarbeiten will. Und da ist wichtig, dass er jedem von uns unterschiedliche Berufungen gegeben hat. Berufungen bekommen ja nicht nur ganz heilige Personen, ja, sondern jeder Christ hat von Gott eine Berufung, eine Bestimmung, ein Ziel, einen Zweck, wozu man da ist, einen Auftrag. Abgesehen davon, dass man einfach Kind Gottes ist und von Gott geliebt ist. Ja, und dass Gott möchte, dass wir in den Himmel kommen, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber jeder von uns hier hat bestimmte Berufung. Und so wie er dir eine Berufung gegeben hat, Träume, Wünsche, die er in dein Herz gelegt hat, so ist er auch in der Lage, das umzusetzen in deinem Leben. Gott wird in deinem Leben nicht etwas tun, was er gar nicht tun will. Aber das, was er dir geschenkt hat, dazu wird er dir auch die Kraft geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Selbst wenn ich bezüglich meiner Person da manchmal Zweifel habe. Aber bei dir bin ich davon überzeugt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erstens uns in seiner Nähe aufhalten und uns von seiner Sichtweise beeindrucken lassen. Und zweitens ist es wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, dass ihm alles möglich ist. Da hängen so ein paar Faktoren dran, ja, inklusive du selbst. Aber wenn wir uns ihm öffnen, dann ist ihm alles möglich. Uns geht es dann ja oft so, dass wenn wir dann vor diesem großen Berg stehen, dass wir in die Knie gehen und denken, das geht überhaupt nicht. Wir lassen uns beeindrucken von dem, was wir sehen. Irgendein Problem in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in uns selber, wo auch immer, auf dem Bankkonto, keine Ahnung. Ja? Und wir gehen in die Knie und lassen uns so sehr davon beeindrucken, dass wir denken, das geht gar nicht. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis, das zu denken, das schaffe ich nicht. Wenn wir denken, das schaffe ich nicht, da ist gleich schon wieder dieses, ich komme gar nicht klar, ich verzweifle, ich gehe unter, es gibt keine Chance mehr, Hoffnungslosigkeit, alles Drama, je nachdem, wie man so gestrickt ist. Ja? Man kann aber das auch anders sagen. Ich schaffe das nicht. Halleluja. Schon mal gemacht? Das ist eine coole Geschichte, ist so ganz anders, so undeutsch. Vieles, was Gott kann, können wir nicht. Das macht den Unterschied zwischen Gott und uns aus. Wenn wir die Dinge alle selber könnten, bräuchten wir nicht beten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, hört sich sehr banal an, aber ich weiß, dass ich das manchmal nicht auseinanderdividiert kriege und irgendwie ja doch die Dinge auch selber machen möchte. Fakt ist aber, dass Gott sich verherrlichen möchte und nicht uns. Und deswegen führt er uns, glaube ich, bewusst manchmal in Situationen rein, wo wir das feststellen, das schaffe ich nicht. Wir erleben das als Niederlage, dass wir das nicht schaffen. Gott denkt, endlich siehst du es ein. Wir hadern noch mit Gott, dass er uns in eine solche Situation führt, dass wir es nicht schaffen. Aber es war Gottes Plan, dass wir genau in diese Situation reinkommen und feststellen, ich schaffe das nicht. Es gibt so vieles, was ich nicht schaffe. Ich schaffe es nicht, mich selbst in den Himmel zu transportieren, ewiges Leben zu bekommen, all das, was wir gerade in der Geschichte auch gelesen haben. Und vieles andere, was Gott auch will und was er tun möchte, wir schaffen es nicht. Und Gott wartet dann auf diesen Moment, wo wir das einsehen. Ja, ich schaffe das nicht. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir bei uns selber haben können in manchen Situationen. Ich rede jetzt hier nicht vom täglichen Abwasch, Staubsaugen und sonstige Dinge, die du in deinem Berufsleben auch tun musst. Das meine ich jetzt nicht. Ja? Aber so Dinge, die wir mit Gott zusammen auch tun wollen und wenn es darum geht, unser Leben auch irgendwie aufzuräumen und Beziehungsgeschichten und so. Da gibt es vieles, was uns echt über den Kopf wachsen kann. Und genau da ist Gott am Start. Wenn ich erkenne, ich schaffe das nicht, dann darf ich, wenn ich in der Nähe Gottes bin, zu diesem Punkt kommen, zu dieser Erkenntnis kommen, dass ich sagen kann, ja, aber du kannst das. Ich kann das nicht, aber du kannst das. Und an dem Punkt kommt unser Herz zur Ruhe. Wir haben wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, wie das Realität werden soll. Und da müssen wir lernen, einfach in Gott zu bleiben, in Gottes Nähe zu bleiben. Aber er ist derjenige, der es kann, der es schaffen kann. Und ich möchte uns ermutigen, unsere Berge wirklich anzuschauen. Nicht vorbeizugucken oder eine Bombe reinzuschmeißen oder sonst irgendwas, sondern uns diese Berge genau anzugucken. Und dann uns selber auch anzugucken und zu sagen, ja, okay, etliche Schuhnummern zu groß, geht gar nicht. Und dass wir dann über diesen Berg hinaus gucken zu Gott und sagen, danke, dass du da bist und dass du einen Plan hast mit diesem Berg. Und dann können wir beten, Herr, dein Wille geschehe. Und dieses Gebet, dein Wille geschehe, ist nicht ein Ausweichmanöver, weil wir nicht wissen, was Gott will. Ich finde, wir sollten dieses Gebet nur dann sprechen, wenn wir auch wissen, was Gott will. Das meine ich jetzt nicht komplett ernst, aber tendenziell schon. Ja? Wenn wir wissen, was Gott will, dann bringt dieses Gebet richtig Sinn. Dein Wille geschehe. Und dein Wille ist Erlösung. Dein Wille ist, dass ich mit dir da durchkomme. Dein Wille ist, dass ich mit dir in der Ewigkeit lande. Dein Wille ist, dass ich frei werde von Sünde. Dein Wille ist, dass Menschen einander vergeben, sich versöhnen etc. Und ich weiß, dass zum Versöhnen immer zwei gehören. Ja? Oder manchmal auch drei oder vier. All diese Sachen, das will Gott und dafür kann ich dann konkret beten. Dein Wille geschehe. Dann steht hier ja, bei Gott ist alles möglich. Und jetzt reite ich nochmal auf diesem letzten Wort herum, weil sich da für mich dann nochmal ein interessanter Gedanke ergibt. Was heißt das denn, dass ihm alles möglich ist? Es heißt ja letzten Endes, dass er alle Fähigkeiten hat, um jedwedes Problem dieser Welt zu lösen. Es heißt, dass ihm alle Möglichkeiten, Ressourcen zur Verfügung stehen, um irgendwelche Dinge zu verändern. In unserem Leben, in der ganzen Welt, wie auch immer. Und in dem Zusammenhang, Stichwort Ressource, bin ich auf eine kleine Aussage wieder im Internet gestoßen. Und da steht, mangelnde Trinkwasserqualität gilt als Todesursache für jährlich 5 Millionen Menschen. 10.000 bis 20.000 Kinder, sagen Schätzungen, kommen jeden Tag zu Tode, weil verdorbenes Wasser ihr Leben beendet. Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich weiß jetzt nicht, welches Datum. Ein Drama. Ja, also eine humanitäre Katastrophe, die wir in unseren Breitengraden überhaupt nicht wahrnehmen. Aber die tagtäglich passiert. Jeden Tag sterben 10.000 bis 20.000 Kinder, sagen Schätzungen, weil verdorbenes Wasser ihr Leben beendet. Diese Geschichte hängt zum Teil zusammen mit geologischen Gegebenheiten, aber es hat manchmal auch etwas zu tun mit wirtschaftlichen und politischen Machtfragen, dass sowas passiert. Es ist nicht nur eine schicksalhafte Frage, es ist auch teilweise eine menschengemachte Frage, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich glaube, dass Gott eine Lösung dafür hätte. Ich möchte aber dieses Beispiel, so grausam ich das auch finde, nochmal als Bild für ein anderes Problem, für eine andere Misere heranziehen. Nämlich, es gehen täglich, monatlich, jährlich Millionen von Menschen verloren, weil sie dieses Wasser des ewigen Lebens nicht bekommen. Und es ihnen vielleicht auch nicht zugänglich gemacht wurde. Und an der Stelle glaube ich, dass es notwendig ist, Brunnen zu graben für uns, geistlich gesehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Brunnen graben, damit Gottes Ressourcen wirklich an die Oberfläche kommen und den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Für uns selbst, für die Gemeinde und für die Menschen, die es dringend brauchen. Und diese Ressourcen, die dazu notwendig sind, die finden sich nicht im materiellen Bereich direkt. Ja, manchmal reicht auch Geld, ja. Aber um ewiges Leben zu bekommen und viele Hilfestellungen, die Gott uns geben will, braucht es mehr als das, nämlich seine unsichtbare Kraft, die wirklich an Menschen etwas tun will, die Menschen helfen will. Und da gibt es einen Bibelvers in Epheser 1, Vers 19, da steht Paulus wieder, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Im ersten Punkt hat Paulus diesen Punkt betont, dass wir seine Macht mehr erkennen. Jetzt in diesem Punkt und an dieser Bibelstelle geht es darum, dass wir erkennen, wie groß seine Kraft in uns ist. Also nicht nur bei ihm, wir gucken nicht nur jemand anders an, sondern das hat etwas mit uns zu tun. Ja? Und wir dürfen erkennen, und das ist ein echtes Vorrecht, wie groß diese Kraft in uns ist als Christen. Und das, was er damals zu den Christen schreibt in Ephesus, das gilt für uns heute genauso, weil Gott hat sich nicht verändert. Ja, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist heute genauso real und kraftvoll und übermächtig wie damals vor 2000 Jahren. Der Punkt ist, dass wir das oft nicht wahrnehmen. Dass wir eine Ahnung davon haben, aber irgendwie nicht richtig damit umgehen können manchmal. Wir erleben es in manchen Momenten, wo wir erleben, dass Gott uns vergibt, wo vielleicht Heilung stattfindet, wo irgendwelche Prozesse in uns stattfinden oder auch in unseren Beziehungen, wo auch immer. Ja, dann erleben wir das manchmal. Aber ich glaube, dass Gott das viel mehr offenbaren will. Warum? Um Menschen frei zu machen, um Menschen zu erlösen. Und selbst wenn ich mich da jetzt wiederhole, wir beten ja oft, dass Gott uns mehr Kraft schenken möge. Ich glaube, dass das Gebet seine Bedeutung hat. Aber ich glaube, dass wir viel mehr beten sollten, dass wir erkennen, wie groß die Kraft ist, mit der er in uns wirkt. Damit es viel mehr Raum hat und damit es mehr Realität wird, mehr Wirklichkeit in unserem Leben. Da liegt der Ball dann so ein bisschen bei uns. Aber Gott will uns helfen, das zu erkennen und das zu entdecken. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Gott hat dir ganz natürliche Talente gegeben und uns allen sehr unterschiedliche Sachen. Manche haben wir von unseren Eltern gelernt, manche sind irgendwie bei uns in der genetischen Wiege gelandet, wie auch immer, ja. Aber wir haben Talente, Begabung von Gott bekommen. Wir haben Persönlichkeiten, die sich im Laufe unserer Geschichte entwickelt haben, wo Gott mit Sicherheit auch immer noch eine Menge dran arbeiten will, ja. Also bei mir ist es so. Aber so, da sind Geschenke drin vorhanden. Und Gott will uns auch übernatürliche Gaben schenken. Siehe 1. Korinther 12 bis 14 und das, was wir bei Jesus lesen, etc. So, er will Dinge tun, die wir nicht tun können. In unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, durch unser Leben, damit andere Menschen was davon haben. Und an der Stelle möchte ich uns einfach ermutigen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sich nicht damit zufrieden zu geben, wie es ist, sondern so einen heiligen Hunger sich schenken zu lassen von Gott, damit wir mehr entdecken, was er in uns tun kann und dann auch durch uns tun kann. Und das meine ich mit Brunnengraben, weil das ist, ich glaube, dass das Zeit braucht, diese Brunnen zu graben und dass es Aufmerksamkeit braucht. Ich weiß, wie viel Kraftaufwand das gekostet hat, als bei uns damals, da war ich 10, mein Vater angefangen hat, mit etlichen Hilfsmitteln und Handwerkern nach Grundwasser zu bohren, um dann letzten Endes auch wirklich einen Brunnen da zu haben, aus dem wir dann immer so das Wasser raufgepumpt haben, um die Blumen zu gießen. Und es brauchte viel Kraft, es brauchte viel Aufmerksamkeit, das musste einfach getan werden. Und das kann man auf den geistlichen Bereich übertragen. Es braucht unsere Aufmerksamkeit, damit wir diese Brunnen graben können. Die graben sich nicht von alleine. Denn an der Stelle will Gott mit uns zusammenarbeiten. Gott sagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Aber Gott möchte gesucht werden, weil das unsere Herzenshaltung zum Ausdruck bringt, dass wir ihn suchen, dass wir uns aufmachen, diese Brunnen zu graben. Und dann geht es darum zu entdecken, dass er wirklich alle Ressourcen hat, die wir brauchen, um die Berufung zu leben, die er uns gegeben hat, um die Probleme anzugehen, die es in unserem Leben gibt, um mit Dingen umzugehen, mit denen wir sonst nicht wirklich in der Lage sind. Gott hat die Ressourcen. Ich finde diesen Gedanken so klasse, dass er letzten Endes alles in seinen Händen hat, um in meinem Leben, um in deinem Leben etwas zu machen. Ich in mir selber bin so begrenzt. Aber wenn ich das erkenne und dann weiß, dass ich mich an Gott wenden darf, dann tut sich eine weite Tür auf, wo ich ganz ehrlich mit Gott umgehen darf, von ihm lernen darf, von ihm beschenkt werden darf und entdecken darf, was er alles hineingelegt hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Christsein Spezial, sondern das ist Christsein Normal. So wird uns normales Christentum in der Bibel vorgestellt. Und ich finde es so schade immer, wenn Menschen unterhalb ihrer Möglichkeiten leben. Lasst uns Brunnen graben. Vater, ich möchte dir danken, dass dir wirklich nichts unmöglich ist. Und du weißt, wie wenig wir manchmal davon verstanden haben. Und trotzdem bist du so. Und ich danke dir, dass du dich von uns entdecken lässt. Ich danke dir, dass du dich von uns finden lässt und dass du uns einfach lieb hast. Wahrscheinlich sagst du auch manchmal zu uns, oh Mann, wie lange muss ich euch noch ertragen? Euren Unglauben. Und trotzdem trägst du uns in deiner Gnade. Du erträgst uns in deiner Gnade und in deiner Liebe. Und ich bete, dass du uns hilfst, diese Brunnen zu graben, damit wir an deine Ressourcen drankommen. Dass wir uns in deiner Nähe aufhalten, um dich mehr und mehr zu entdecken. Und mehr davon überzeugt zu sein, dass dir nichts unmöglich ist. Danke, Vater, dass du jetzt heute Abend hier auch gewirkt hast und dass du auch weiter wirkst. Danke, dass du hier bist. Ich möchte euch zu einem Schritt, den ihr selbst für euch machen könnt. Das ist jetzt kein äußerlicher Schritt, sondern ein Schritt, den ihr in eurem Herzen machen könnt. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo ihr verzweifelt seid, hoffnungslos seid oder mit diesem Gedanken durch die Gegend lauft, ich schaffe das nicht, dann versucht diesen Satz doch mal so zu formulieren, wie ich das vorhin gesagt habe. Also so zu sehen vor allen Dingen, nicht einfach zu formulieren, das bringt nicht viel. Aber so zu sehen, wie ich das eben dargestellt habe, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist der Selbsterkenntnis. Ja, ich schaffe das nicht. Aber Gott sagt, wir schaffen das. Amen.